Ja, wir haben ein wunderbares Lied gesungen. Gottes Wort ist stark, Gottes Wort ist mächtig. Und ich vertraue Gott, dass er auch heute Morgen zu uns redet, durch sein Wort. Ich habe ein Thema gewählt: begeistert sein, begeistert bleiben. Es sieht so aus, dass manch einer unter uns Jesus Christus täglich erlebt. Andere haben damit Schwierigkeiten. Sie sind vielleicht frustriert. Wie sieht es da in dieser Hinsicht mit dir selbst aus? Für was können wir Menschen uns alles begeistern? Ihr habt da, jetzt sind wir am Anfang, begeistert sein und begeistert bleiben. Wir können uns begeistern für unseren schönen Garten. Wir können uns begeistern für unser Haus, unsere Wohnung, die Möbel, für ein schnelles Auto, für die Bergwelt, für die Natur. Andere betreiben Sport. Sie klettern auf die höchsten Berge und sind von der Aussicht begeistert. Andere sind leidenschaftliche Skifahrer und manche spielen sogar Fußball. Ich habe früher schon angefangen, mit 6 Jahren Fußball zu spielen. Mein Vater hat selber auch Fußball gespielt in Berlin. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, als 1966 Deutschland und England um die Weltmeisterschaft gespielt hat. Und mein Vater und ich haben begeistert zugeschaut. Und die Deutschen tatsächlich, die waren noch ein bisschen besser als im Augenblick, die haben noch in der letzten Minute das 2:2 geschossen. Und mein Vater hat geschrien und ich bin sogar aus dem Sessel hochgesprungen, weil ich so begeistert war über das Tor und habe dann noch eine Vase umgehauen, die auf dem Tisch stand. Und dann kam meine Mutter rein und sagte: Hey, seid ihr denn total verrückt geworden? Was ist denn mit euch los? Und dann haben wir ja gesagt: Ja, die Deutschen haben gerade das 2:2 geschossen. Das ist Begeisterung. Man kann sich auch für solche Sachen begeistern. Sind wir auch begeistert für Jesus Christus, wenn wir ihn persönlich kennen? Ist er unsere erste Liebe? Sind wir dankbar für seine Sündenvergebung? Folgst du Jesus Christus mit Freude nach? Und wenn ich zu euch spreche, dann spreche ich auch zu mir. Folge ich Jesus Christus mit Freude nach? Sind wir auch bereit, in schwierigen Lebensumständen Ja zu sagen zu dem Weg, den Jesus uns führt? Ich möchte da zu 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 12 lesen. 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da spricht der Paulus zu Timotheus: Aus diesem Grund erinnere ich dich, Timotheus, an die Gabe, die Gott in dir in seiner Gnade, die er dir geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich den Mut nicht. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu seinem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich werde mich hauptsächlich auf diesen Vers 7 hier beschränken, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Kurz etwas zum Hintergrund dieses Briefes. Der zweite Brief an Timotheus, den Paulus schrieb, den schrieb er gegen Ende seines Lebens aus der Gefangenschaft, und zwar aus Rom. Es war etwa 65 nach Christus. Und Paulus wusste um sein baldiges Sterben. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den der Paulus geschrieben hat. Und der Paulus, er hat viel durchgemacht in seinem Leben und in seinem Dienst. Er sagt es zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 29, was er alles erlebte. 2. Korinther 11, 23 bis 29. Er sagt, er ist 5-mal gegeißelt worden. 5-mal mit 39 Schlägen, man muss sich das vorstellen, mit einer Peitsche, vorne hingen die Knochen dran, da wurde er geschlagen. Er hatte bestimmt viele, viele Narben am Rücken, wenn er das durchgemacht hat. Er wurde 3-mal mit Ruten geschlagen, er hat Schiffbruch erlebt, er wurde gesteinigt, er war unter falschen Brüdern in der Wüste, er hatte nicht genug zu essen manchmal und nicht genug zum Anziehen. Er hatte zu kämpfen gegen Irrlehrer. Vieles hat er durchgemacht in seinem Leben. Und sogar ein Demas, das sagt hier uns auch Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 10, ich kann das nicht alles lesen, das dauert sonst zu lange, sonst predige ich 1,5 Stunden. 2. Timotheus 4, Vers 10, der Demas, ein Mitarbeiter von ihm, der sogar im Gefängnis mit ihm zusammen war, der hat ihn verlassen und hat die Welt lieb gewonnen. Das ist auch eine Enttäuschung. Oder als der Paulus dann gegen Ende seines Lebens hier wieder vor Gericht stand, in 2. Timotheus 4, Vers 16, da sagte er, sie verließen mich alle. Er hatte keine Unterstützung mehr gehabt von irgendwelchen Menschen. Aber der Herr stand mir bei. Jesus war da. Er wusste, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Was habt ihr jetzt da gemacht? Ich wollte eigentlich weitermachen, ja? Also, Paulus ist trotz vieler Enttäuschung begeistert von Jesus. Und er sagt sogar hier in Philipper 3, Vers 7 bis 8, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich Dreck, wenn ich nur Christus habe. Paulus sagt, alles andere ist Dreck für mich, wenn ich Christus habe. Und er war ein Pharisäer. Er hat eine gute Ausbildung gehabt beim besten Professor zur damaligen Zeit, bei Gamaliel. Und er hat einen Eifer für Gott gehabt. All das ist nichts wert. Es bringt ihm alles nichts, weil er Jesus erkannte, der ihm die Sünde vergab, der ihm neues Leben schenkte, war er begeistert von ihm. Und er sagte, das andere, das kann mich alles nicht, das kann mich nicht retten. Das kann mir nicht Sünde nehmen. Das will er hier ausdrücken. Und Paulus ist begeistert für Christus trotz Leiden. Und zwar um Jesu willen. Wie sieht es da in meinem und deinem Leben aus? Haben wir auch diese Begeisterung für Jesus? Oder führen wir unser eigenes Leben und rufen Jesus Christus hauptsächlich an, wenn es wieder Schwierigkeiten gibt? Dann kann er eingreifen, dann kann er Feuerwehr spielen, wenn wir in Not sind. Aber Jesus will nicht bloß 20% oder 40% unseres Lebens haben. Er will uns ganz 100%. Im Neuen Testament wird Jesus als Erlöser 24 Mal erwähnt. Und interessant, er wird als Herr 635 Mal erwähnt. 635 Mal. Jesus will nicht bloß unser Erlöser sein. Jesus will auch unser Herr sein. Er will unser Leben bestimmen. Ich denke, das ist ganz wesentlich, auch wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und wenn er unser Leben bestimmt, dann sind wir auch begeistert von ihm. Von ihm. Trotz Schwierigkeiten. Trotz Widerstände. Und dann sehen wir, der Paulus ermutigt Timotheus im Dienst für Jesus. Paulus hatte diese Begeisterung kurz vor seinem Tod. Und er ermutigt Timotheus, geh weiter mit Jesus voran. Schrecke nicht vor Schwierigkeiten zurück. Timotheus war schon seit der zweiten Missionsreise etwa 14 Jahre mit Paulus unterwegs. Er war ein treuer, ein hingegebener Mitarbeiter von Paulus. Und sie haben zusammen sich eingesetzt, um das Evangelium zu verkündigen. Sie erlebten, wie Menschen aus der Nacht der Sünde zum Licht kamen, Jesus in ihr Leben aufnahmen, wie viele neue Gemeinden gegründet wurden. Und das hat die zusammengeschmiedet. Und Paulus dankt oft für diesen hingegebenen Mitarbeiter. Und ich denke, es gibt auch hier in unserer Gemeinde etliche hingegebene Mitarbeiter, die man schätzt, auf die man sich verlassen kann, die betend hinter der Arbeit stehen, auch viele ältere Geschwister. Und dafür können wir wirklich dankbar sein. Aber es gibt auch Zeiten, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wo wir durch Schwierigkeiten hindurch müssen, durch Nöte. Und manchmal werden wir lasch. Wir wollen manchmal aufgeben. Und auch bei Timotheus sah es so aus. Trotz aller Begeisterung für Jesus in der Nachfolge kamen auch auf ihn Entmutigungen zu. Und das wird auch in unserem Leben der Fall sein. Das kann Krankheit sein, Krankheitsnöte. Ich habe in den letzten 5 Jahren ja einige Krankheiten gehabt. Mich kennen Sie schon im Notfall hier in Interlaken im Spital. Ich hatte 2 Gehirnblutungen, hatte einen Herzinfarkt vor 2 Jahren und man wusste nicht, ob ich überhaupt durchkomme. Gott hat es geschenkt. Aber auch diese Krankheitszeiten hat Gott geschenkt. Und ich durfte auch in dieser Krankheit sogar einen Menschen den Weg zu Jesus zeigen, der seine Schuld bekannte, der sein Leben Jesus gab, der seinem Vater vergeben konnte, auf den er einen großen Hass hatte. Es war nicht umsonst. Auch in den Schwierigkeiten sollten wir bereit sein, für Jesus zu leben. Oder es können manchmal Geldnöte sein. Üble Nachrede von anderen Leuten aus der Nachbarschaft oder Arbeitslosigkeit oder ein Todesfall, der uns drückt oder eine zerbrochene Freundschaft oder sogar Ehe. Der Teufel will, dass ihr aufgibt. Gebt nicht auf. Schaut nicht auf eure kleine Kraft. Bleibt nicht bei euch stehen, sondern sucht Jesus im Gebet. In seinem Wort, wie wir es auch vorhin schon gesungen haben, und rechnet auch im Glauben mit seiner Hilfe und mit seinem Sieg. Und sucht euch auch einen Gebetspartner, wenn ihr allein nicht zurechtkommt, mit dem ihr zusammen beten könnt, der euch ermutigt, der euch stärkt. Paulus ermutigt Timotheus im Dienst für Jesus, die Gnadengabe Gottes einzusetzen. Und da möchte ich nochmal Vers 6 bis 8 lesen. Da heißt es ja so wunderbar in 2. Timotheus, 2. Timotheus 1, 6 bis 8. Aus diesem Grund erinnere ich dich, also Paulus Timotheus, daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium. Also hier sehen wir, Timotheus hatte eine Gabe gehabt und das war die Gabe, die durch Gebet auch in ihm entwickelt wurde, und zwar die Gabe der Evangelisation. Er sollte anderen Menschen in Vollmacht das Evangelium verkündigen. In 2. Timotheus 4, Vers 5 steht das, 2. Timotheus 4, Vers 5, da heißt es: Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und diese Gabe sollte er wieder entfachen. Er sollte eine neue Begeisterung für Jesus haben, auch im Leiden, in der Verkündigung. Begeisterung, in Begeisterung leben. Paulus ermutigt Timotheus, nicht auf seine eigene Schwachheit zu schauen, sondern mit Gottes übernatürlicher Kraft zu rechnen. Timotheus war wahrscheinlich manchmal voller Furcht, manchmal verzagt, vielleicht sogar feige. Er ließ sich vielleicht schnell einschüchtern. Kennst du das auch? Vielleicht schaute er auch zu sehr auf sich selbst, auf seine schwache Gesundheit. Er hatte nämlich manchmal Magenbeschwerden. Und deshalb sagt der Paulus, er sollte ab und zu ein wenig Wein nehmen und nicht nur Wasser. Also hier sehen wir ein wenig Wein, ne? Merkt euch das. Nicht zu viel. Und das war Medizin, ne? Oder auch seine Jugend und Unerfahrenheit wollten ihn vielleicht manchmal blockieren. Und Paulus sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Oder es kam vielleicht auch Opposition auf von verschiedenen Gemeindegliedern gegen Paulus. Und Timotheus wurde eingeschüchtert, er wurde geängstigt Oder auch die Irrlehrer verwirrten die Gemeinde. Und Timotheus hatte einen schweren Stand gegen sie. Wir wissen es nicht ganz genau, was er alles durchgemacht hat. Es ist nicht einfach gewesen, diesen Dienst zu tun. Aber Paulus sagt, schau weg von deiner Schwachheit. Rechne mit der Kraft Gottes. Rechne mit der Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und ich denke, das ist wichtig. Und auch wir sollen immer wieder nicht bloß mit unserer eigenen Schwachheit rechnen, sondern auch mit der Kraft Gottes. Durch die Wiedergeburt, wenn wir Jesus kennengelernt haben, haben wir auch den Heiligen Geist bekommen. Das sagt auch der Epheserbrief. Die da glaubten, die wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die haben den Heiligen Geist bekommen. Und trotzdem betrüben wir manchmal den Heiligen Geist durch unsere Sünde. Und da müssen wir zurück zu Jesus und unsere Schuld ihm bekennen. Und dann können wir wieder neu beten. Herr Jesus, füll mich wieder mit deinem Geist. Und gebrauche mich zu deiner Ehre. Manchmal sind wir auch selber entmutigt oder eine Aufgabe überfordert uns. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich damals mit 17 Jahren, ich bin mit 14 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen, als ich mit 17 Jahren in meiner stillen Zeit in Matthäus 10, 26 bis 33 eine ganz wesentliche Stelle für meine Nachfolge gelesen habe. Und da sagt Jesus das auch zu seinen Jüngern. Fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet den lebendigen Gott. Und er sagt auch, Gott sorgt sich um die Sperlinge, um die Spatzen. Er weiß genau, wie viel Haare du auf dem Kopf hast. Manche unter euch, da braucht er nicht mehr so viel zu zählen. Ne? Er weiß es aber ganz genau. Und dieser Gott, der sorgt auch für euch. Und dann heißt es hier in Vers 32 und 33, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Also hier heißt es, Jesus bekennen, mutig zu sein. Und als ich 17 Jahre alt war und das in meiner stillen Zeit las, habe ich gebetet, Herr Jesus Christus, gib mir eine Möglichkeit, heute dich zu bekennen. Und dann kam ich in unsere Gemeinde in Berlin und der Prediger, der hat eine interessante Art gehabt, der legte seine Hand auf meine Schulter 5 Minuten bevor die Veranstaltung begann und sagte, Wilfried, heute Abend gibst du ein Zeugnis. Ich wollte schon Nein sagen und dann habe ich mich erinnert, was ich gebetet hatte am Morgen. Dann habe ich Ja gesagt und wir haben eine große Gemeinde. 500 Leute waren etwa da. Unten alles voll, die Empore voll. Und ich dachte, Mensch, boah, Herr, hilf mir. Ich habe geschwitzt. Ich merkte, wie meine Hosenbeine hin und her schlotterten. Und ich habe die ganze Zeit gebetet, bin dann in Schwachheit nach vorne gegangen, habe da einen Tisch gefunden, wo ich mich festhalten konnte und habe in Schwachheit erzählt, wie Jesus mein Leben erneuert hat. Und interessant war, nachher hörte ich, dass eine Frau, die in einem Rollstuhl saß, gelähmt war, gerade durch dieses Zeugnis sehr angesprochen wurde und Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen hat. Jesus gebraucht nicht die Starken, er gebraucht die Schwachen, die mit seiner Stärke rechnen. Und ich denke, das ist für mich eine Lektion gewesen, die ich behalten habe und wo Gott mich auch immer wieder neu herausfordert. Ich schaffe es auch nicht immer, Zeugnis zu geben. Ich versage da und dort auch, aber ich darf dann wieder zu Jesus kommen, um Vergebung bitten und dann weitergehen mit ihm. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit oder Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, und das heißt Dynamis. Und Paulus hat das selbst erlebt. Paulus hatte auch den Knieschlotterie, wie ich das mal sagen würde. Hier im Korintherbrief spricht er davon, 1. Korinther 2, Vers 2 bis 5, da sehen wir das ganz deutlich. 1. Korinther 2 bis 5, ich lese mal. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern unter euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Hier sehen wir, Paulus hatte auch Angst, hatte auch Furcht. Und es war nicht einfach, in Korinth das Wort Gottes zu verkündigen. Da gab es den Akro-Korinth mit 1000 Tempeldirnen. Korinth war eine Hafenstadt und das war der Sündenpfuhl der damaligen Zeit, kann man sagen. Und Paulus, er hatte auch Angst, dort zu predigen. Aber er sagt, ich verkündige Christus. Und Jesus Christus ist meine Kraft. Er, durch seinen Geist, macht mich stark. Er gibt mir Freimütigkeit, Kühnheit, Unbefangenheit, Furchtlosigkeit. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir damit rechnen. Jesus ist mit uns. Und ich habe ja damals bei New Life gearbeitet und wir haben einmal die Woche auf der Bahnhofstraße gepredigt und ein anderes Mal im Rotlichtmilieu auf der Straße. Und das war nicht einfach. Da haben wir vorher immer eine gewisse Ängste gehabt, trotz Gebet. Aber wir durften Jesus erleben. Und manchmal bin ich angegriffen worden. Manche von uns haben sogar ein Messer vorm Bauch gehalten bekommen und sagen, hör auf zu predigen. Und wir haben einfach gebetet, wir standen dahinter, haben gebetet. Einmal bekam ich einen Eimer Wasser über den Kopf von einer Frau nach einer Predigt. Ich redete gerade mit drei jungen Männern und die waren ziemlich zu fürs Evangelium. Und nachdem ich diesen Eimer Wasser, das war zum Glück im Sommer, über den Kopf bekommen habe, da konnte ich richtig reagieren. Da schaute ich nach oben und sagte, herzlichen Dank für diese gute Erfrischung. Es war interessant. Und auf einmal waren die drei jungen Männer offen für das, was ich zu sagen hatte. Oder ein anderer, der mich verfluchte. Und da hat Gott mich auch geführt, dass ich sagte ganz laut, du brauchst ja nicht so zu schreien. Ich weiß ja, dass du in Not bist. Und da fing er an zu weinen. Lassen wir uns immer wieder von Gott führen. Er gibt uns die Kraft, für ihn da zu sein. Und ich durfte es immer wieder erleben, wie auch Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Nicht durch mich, sondern durch Gott, durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ob das Drogensüchtige waren, auch ein Spiritist in einer Freizeit, ich hatte lange mit dem gesprochen. 2 Stunden und auf der Rückfahrt von Korsika ist er in der Nacht zum Glauben gekommen. Und am nächsten Morgen hat er gesagt, ja, ich habe mein Blut, habe mich mit meinem Blut dem Teufel verschrieben. Und ich habe hier mein Zauberbuch dabei. Und er hat das zerrissen und hat klare Sache mit Jesus gemacht. Und ich habe erlebt, wie Ehen erneuert wurden. Vor circa 20 Jahren sprach Renate und ich mit einer Ehe, die war 5 Jahre schon auseinander. Sie hatten 3 Kinder. Der Mann ist abgehauen, hat eine andere Frau gehabt. Und die wollten wieder zusammenkommen. Und wir hatten einige Gespräche, bis sie bereit waren, wirklich beide Buße zu tun. Und Gott hat Gnade geschenkt. Und das war interessant. Vor einem Monat waren wir auf einer Hochzeit, über 100 Leute und wir saßen genau an dem Platz, wo sie waren. Wir haben sie wieder getroffen. Und sie gehen den Weg mit Jesus. Ich kann das nicht machen. Das kann nur Gott, der lebendige Gott. Und Gott gab uns auch den Geist der Liebe. Paulus weiß aus seiner eigenen Wirksamkeit, dass Kraft und Liebe gepaart sein müssen. Denn Kraft allein macht hart und Liebe kann es, wenn es überhaupt noch Liebe ist, weich machen. Denn nur dynamische Diener Jesu ohne Liebe kann ein Eiferer werden, der, wenn Widerstand kommt, im Herzen bitter wird. Aber dieser Geist der göttlichen Liebe überwindet Hass und Spott und Verletzungen und sogar Mord. Jesus liebte seine Feinde bis zum Tod am Kreuz. Er verfluchte nicht die Soldaten, die ihn kreuzigten, oder den Pilatus, der ein Fehlurteil lieferte, sondern er liebte und betete für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es ja auch, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann haben wir Liebe. Die muss bloß frei werden in unserem Leben. Und diese Liebe kann vergeben, auch wenn uns Unrecht zugefügt wird. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir vergeben. Viele Beziehungen gehen kaputt, weil man nicht vergibt. Manche Leute können nicht in Frieden sterben, weil sie nicht vergeben haben. Ich denke an eine ältere Frau, eine Mitarbeiterin, die hat 2 Kinderheime aufgebaut und geleitet. Und die lebte dann in Walzenhausen auf der Bibelschule. Und sie war schon 90 Jahre alt. Und wir sprachen miteinander. Und sie sagte, weißt du, ich kann nicht vergeben. Ein Verwandter von mir hat die Schlüssel von meiner Ferienwohnung und der hat alle schönen Möbel verkauft und hat sich Geld gemacht. Ich habe das jetzt erst entdeckt. Und dem zu vergeben, das fällt mir so schwer. Verständlich, ne? Ist nicht einfach. Und wir haben ein längeres Gespräch gehabt und Gott hat Gnade geschenkt, dass sie endlich bereit wurde, auch zu vergeben und diesen Verwandten nicht angezeigt hat. Das war ihre Entscheidung. Und dann mit 96 Jahren konnte sie dann auch im Frieden sterben. Vergebung ist ganz wesentlich wichtig in unserem Leben. Auch in einer Ehebeziehung. Redet miteinander. Ich muss das auch machen mit meiner Frau, wenn ich versagt habe. Und dann gibt es offen zu, und betet miteinander. Sucht die Nähe Jesus. Jesus vergibt gerne, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Und Gott hat uns auch einen Geist der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit, der Selbstüberwindung gegeben. Wie es auch hier in Vers 7 steht. Ich war früher als junger jähzornig. Und es war nicht immer einfach. Ich habe mich natürlich auch gewehrt, habe mich rumgeschlagen. Und dann bin ich zum lebendigen Glauben gekommen an Jesus Christus. Und dann habe ich auch einen Bibelvers entdeckt, der mir sehr hilfreich war. Und zwar in Epheser 4, Vers 30 bis 32. Da heißt es, Epheser 4, 30 bis 32. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und Jesus sagt ja, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wir sollen bereit sein, auch mit Gottes Kraft zu rechnen, auch wenn wir vielleicht aufbrausend sind Und ich weiß heute noch, ich habe Fußball gespielt, war Jugendlicher, einige Zeit gläubig gewesen und ein anderer Kamerad, der hat das auch gewusst und der hat mich geschlagen. Und ich wollte schon zurückgeben. Und dann habe ich an Jesus gedacht. Dann habe ich die Faust wieder runtergenommen. Das fiel mir nicht so leicht, aber Gott hat geholfen. Und Gott hat mich mehr und mehr davon befreit. Und ich denke, das ist wichtig, wenn du auch Probleme hast in diesem Bereich, geh zu Jesus, bekenne deine Schuld und rechne auch mit Gottes Kraft und mit seiner Hilfe. Paulus blieb trotz vieler Leiden begeistert für Jesus bis zu seinem Märtyrertod. Wie sieht es mit meiner und deiner Begeisterung aus für Jesus? Hier in 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15, da lesen wir, denn die Liebe von Christus treibt uns an. Denn Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die da leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir leben nicht mehr für uns selbst, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Wir leben für ihn. Und Jesus ist gestorben und auferstanden. Und diese Botschaft, die sollen wir auch weitertragen. Jesus gab sein ganzes Leben für dich und mich, um uns aus der ewigen Verdammnis zu erretten. Und deshalb wollen auch wir unser Leben für ihn geben, für verlorene Menschen einsetzen. Einfach nicht aus Pflichtübung, sondern als Dank für Golgatha, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht musst du heute Schutt wegräumen aus deinem Leben. Schutt entfernen. Ist ja heute auch Bußtag, ne? Gar nicht so schlecht, die Botschaft. Ich wusste das gar nicht. Sehr treffend. Vielleicht den Schutt der Trägheit, den Schutt des Zornes und der Bitterkeit, den Schutt der Spielsucht, der Handysucht, den Schutt des Ehebruchs, den Schutt der Menschenfurcht oder der mangelnden Selbstdisziplin beim Bibellesen und Gebet oder vieles mehr. Jesus vergibt gerne. Wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Wir müssen bloß ehrlich werden. Wir müssen bloß bekennen. Und dann reinigt er uns. Dann schenkt er uns neue Kraft, neues Leben. Dann erfüllt er uns neu mit seinem Geist. Und dann sind wir wieder neu brauchbar für ihn und für sein Reich. Jesus möge uns helfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns kennst. Und du verwirfst uns nicht, wenn wir versagen. Du hast immer offene Arme für uns. Wir dürfen zu dir kommen, auch wenn wir gesündigt haben. Hab Dank, dass du sogar für den Verbrecher am Kreuz gebetet hast, dass du für deine Feinde gebetet hast. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so hilf auch jedem auch hier, der vielleicht Bitterkeit im Herzen hat, der ja große Schwierigkeiten hat, anderen zu vergeben. Schenk du den Durchbruch, gib du Gnade und schenk du Erneuerung, dass wir mit Freude und Begeisterung dir nachfolgen. Und auch wenn schwierige Zeiten kommen in unserem Leben, dass wir dann festhalten an dir. Hab Dank für deine Gnade. Amen.